Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die Bundesregierung will schneller bauen, Infrastrukturprojekte flott umgesetzt bekommen und sie hat einen vermeintlichen Schuldigen identifiziert, der diesem Plan im Weg steht, der Naturschutz. Und so ist der Plan, den, ich sag mal, schlanker aufzustellen. Bei einigen Projekten wird es keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr geben zum Beispiel. Die Klagerechte von Naturschutzverbänden sollen eingeschränkt werden. Ausgleichsmaßnahmen sollen künftig nicht mehr zwingend sein, sondern Geldzahlungen sollen gleichwertig behandelt werden. Und ein Ausgleich, der kann dann auch irgendwo anders geschaffen werden, also bei einer Autobahn in München, zum Beispiel dann durch ein Ausgleichsprojekt in der Lausitz. Naturschutzverbände sind alarmiert, so etwa der Deutsche Naturschutzring. In dem geplanten Naturflächenbedarfsgesetz, was kommen soll, stecken zwar Chancen drin, aber auch jede Menge Tücken. Ich habe dazu mit Florian Schöne gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Naturschutzrings und wollte von ihm erstmal wissen, wie er die Gleichwertigkeit von Geldzahlungen und realer Kompensation bewertet.
Erstmal ist das ein Frontalangriff auf den Naturschutz, auch auf das Naturschutzrecht. Das Verursacherprinzip wird ausgehebelt. Als Verursacher kaufe ich mich frei. Das ist der berühmte moderne Ablasshandel. Ich gebe Geld, ich lege Geld auf den Tisch und sage, so, liebe Naturschutzverwaltung, schau mal, dass du damit irgendwie was anfängst. Und damit kann ich natürlich viel schneller in den Maßnahmenbeginn gehen. Ich entledige mich meiner Pflichten. Und die Naturschutzverwaltung sitzt dann da und muss ja für die Kompensation, also für den Ausgleich in Form einer alternativen Fläche Sorge tragen und steht jetzt an einem völlig überhitzten Flächenmarkt, wo, wie es heißt ja so schön, Fläche ist die neue Währung, muss sich bemühen, an Fläche ranzukommen, um dieser Kompensationsverpflichtung gemäß der Eingriffsregelung nachkommen zu können. Also das sehen wir tatsächlich als eine sehr, sehr große Gefahr.
Und trotzdem sind Sie ja durchaus ein bisschen positiv gestimmt, dass da was Gutes draus werden könnte. Wie könnte das denn gelingen?
Das ist das Prinzip Hoffnung. Wir sagen einfach, da ist dieser Ansatz des Naturflächenbedarfsgesetzes. Wir haben es früher immer genannt, im Prinzip so eine Art Gesetz für eine grüne Infrastruktur. Und das ist die Hoffnung, die wir damit verbinden und eigentlich auch der Appell an die Politik. Man kann ja nachvollziehen, dass man bestimmte Vorhaben aus dem Sondervermögen, ich würde mal sagen Vorhaben, die auf Transformation, Klimaneutralität einzahlen, bitteschön, keine Autobahnbauten, ja, darüber müsste man an anderer Stelle nochmal sprechen, dass man die beschleunigt umsetzt und dass man da auch gegebenenfalls verzichtet auf Realkompensation, also dass der Vorhabenträger direkt Flächen suchen muss und er darf erst anfangen zu bauen, wenn die Fläche gesichert ist, die den Eingriff wieder ausgleicht. Wenn man in dem Fall sagt, jetzt wird Ersatzgeld gezahlt an eine Stelle, die vom Bund, vom Bundesumweltministerium beauftragt wird, dann muss aber sichergestellt werden, damit wir am Ende nicht sozusagen in die Röhre gucken, auf unseren Geldsäcken sitzen bleiben, ja, dass diese Mittel wirklich prioritär gezielt auch ausgegeben werden können. Und das ist dieser Hoffnungsschimmer, der dahinter steht, dass man sagt, die Mittel werden in eine Kulisse von Biotopverbund, Wiederherstellung, Wiedervernetzung, natürlicher Klimaschutz, Moorwiedervernetzung. Also dort investieren wir gezielt nach dem Motto, nicht kleckern, sondern klotzen. Wir investieren in Vorrangkulissen des Naturschutzes, der Wiederherstellung und so weiter. Und dafür müssen wir gesetzlich in die Lage, muss der Naturschutz in die Lage versetzt werden, dass er solche Schritte dann auch entsprechend umsetzen kann.
Aber das würde ja auch bedeuten, nehmen wir an, irgendwo wird eine Autobahn gebaut, es wird Geld gegeben für ein Ausgleichsprojekt, es soll ein Ausgleichsprojekt geschaffen werden. Da reicht es jetzt ja nicht, eine Standardwiese zu kaufen, die einzuzäunen und zu sagen, hey, hübsch Natur, sondern man müsste ja, damit ein echter Ausgleich entsteht, die Fläche im Grunde auch auf eine gewisse Art aufwerten, oder?
In der Vereinbarung, auch in dem Gesetzentwurf, steht ja auch, der Naturraumbezug wird aufgehoben. Bisher hat es ja geheißen, dass man vorrangig in dem gleichen Naturraum, in der Region, also wo die Autobahn gebaut wird oder wegen mir auch der Windpark angelegt wird, dass die Menschen auch eine Kompensation für den Eingriff erleben können. Das soll sich ändern. Also ich könnte jetzt sagen, nehmen wir mal hier in Brandenburg, in der Lausitz, werden riesige Energieparks oder Straßenbauvorhaben umgesetzt, aber in der Uckermark wird der Ausgleich gemacht. Das ist natürlich ein bisschen schon zweischneidig dahingehend, dass die Menschen vor Ort das natürlich nicht gutheißen, wenn dann der Ausgleich an anderer Stelle erfolgt. Naturschutzfachlich wäre es aber durchaus sinnvoll, wenn man sagt, hier haben wir großräumige Kulissen. Nehmen wir mal an, gutes Beispiel, die Wiedervernässung von Mooren. Ne? Mhm. Wir gehen dann ins Rienloch in Brandenburg und investieren dort in großem Umfang. Da muss man ganze Grundwassereinzugsgebiete erfassen, um dann eine Wiedervernässung zu ermöglichen. Das ist nicht so leicht möglich. Das heißt, dort brauchen wir gezielt Möglichkeiten, ich sag mal, überragendes öffentliches Interesse, Vorkaufsrechte, Kaufpreise über Verkehrswert, bevorratende Kompensation, das sind alles so Fachbegriffe, die dann eine Rolle spielen, um in die Lage zu versetzen, angenommen, wir kriegen dann wirklich viel Geld auf den Tisch, dann müssen wir das dort einsetzen, wo der Naturschutz am meisten von profitiert. Und das ist natürlich nicht die Blumenwiese, ne, sondern es ist tatsächlich irgendwie ein hochwertiger Lebensraumtyp. Es ist idealerweise zum Beispiel eine großflächige Moorwiedervernässung, eine Wiederherstellung von extensiven, artenreichen Lebensräumen oder eine Biotopvernetzung, die dazu beiträgt, dass verschiedene Schutzgebiete untereinander so vernetzt sind, dass sie ihrer Lebensraumfunktion besser nachkommen können.
Wir hatten sowas Ähnliches ja schon mal im Meeresschutz, als der Offshore-Windausbau forciert worden ist. Da sollte bei Projekten auch Geld gegeben werden für den Naturschutz, also für den Meeresschutz. Da kam dann aber so viel zusammen, dass das Begehrlichkeiten geweckt hat und von der Ampel dann in den Haushalt umgeschichtet wurde, auch mit der Begründung, ja, ist so viel, das kriegen wir gar nicht ausgegeben. Und beim Klima- und Transformationsfonds, da werden ja auch immer wieder Gelder zweckentfremdet. Haben Sie eine Idee, wie man das bei so einem neu zu schaffenden Fonds für Naturschutzflächen verhindern könnte?
Ja, das ist tatsächlich ein Risiko. Vor allem, Naturschutz ist ja Ländersache. Ne? Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dann Mittel auch zum Beispiel in die Wiederherstellung, in die Aufwertung von Schutzgebietskulissen fließen, dann freuen sich natürlich die Länder, weil das ist deren staatliche Verpflichtung, für den günstigen Erhaltungszustand, für die Qualität von Schutzgebieten Sorge zu tragen. Dafür investieren sie viel Geld auf Landesebene. Da könnte ja die Finanzministerin eines Bundeslandes herkommen und sagen, ach, dann nehme ich doch dem Umweltressort ein bisschen Geld weg, weil das kriegen die jetzt von der entsprechenden Bundesstelle. Und da müssen wir eben aufpassen, da muss das Prinzip wirklich gelten, Zusätzlichkeit. Ne? Nur das, was wirklich zusätzlich zu den existierenden Pflichtaufgaben investiert werden kann. Ne? Also jetzt zum Beispiel großflächige Moorwiedervernässung oder ähnliche Maßnahmen, Wiederherstellung von Heide- und Halbtrockenrasengesellschaften oder ähnliches, eine Auenrevitalisierung, Deichrückbau an bestimmten Flüssen oder ähnliches. Da könnte ich mir schon vorstellen, also das sind Zusatzaufgaben, die müssen so klar definiert sein, dass sie sonst nicht finanzierbar gewesen wäre. Aber letztlich, und aus Brüssel kennen wir das ja auch immer wieder, wenn mit diesem Earmarking von Geldern, letztlich besteht natürlich immer ein Restrisiko des Prinzips rechte Tasche, linke Tasche. Das muss man ganz ehrlich auch zugeben.
Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt schauen, dieser Koalitionsausschuss-Einigung. Das sind weniger Klagerechte für Umweltverbände, die geplant sind. Wie beurteilen Sie das?
Ja, das ist eben auch ein Teil des Problems, auch im Infrastruktur-Zukunftsgesetz, dass auch Beteiligung eher als zentrales Hemmnis und Hindernis von Planung und Genehmigung betrachtet wird, was sich übrigens erstmal faktenbasiert überhaupt nicht belegen lässt. Das ist so minimal die Zahl der Verbandsklagen, die auf Umwelteingriffe zurückzuführen sind. Und wir sind ja eher der Meinung, wenn man eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchführen, wo man frühzeitig sondiert, wo sind denn die Knackpunkte, wo sind auch die Schutzgüter, über die wir tatsächlich reden wollen. Und wir machen das punktuell mit der Deutschen Bahn, mit Übertragungsnetzbetreibern, aber auch mit anderen Akteuren. Dann ist das eigentlich planungsbeschleunigend. Und im Augenblick drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, der Bundeskanzler hat letzte Woche sich ja sogar dazu verstiegen zu behaupten, also ein übermäßiger vorsorgender Umweltschutz gefährde die Demokratie. Und das finde ich schon dramatisch in der Unterstellung, anstatt zu sagen, ne, das sind die Lebensgrundlagen, für die wir uns alle auch im Sinne der Daseinsvorsorge einsetzen müssen. Und da brauchen wir die bestmöglichen Lösungen mit durchaus einem flexiblen, digitalisierten Vorgehen in der Planung und Genehmigung. Aber wer Beteiligungsrechte beschneidet, erntet im Zweifel am Ende nur mehr Protest, was am Ende auch wiederum die Demokratie eher schwächt.
Das sagt Florian Schöne, er ist Geschäftsführer beim Deutschen Naturschutzring und wir haben gesprochen über das heute im Bundeskabinett verabschiedete Infrastruktur-Zukunftsgesetz und die entsprechenden begleitenden Eingriffe in den Naturschutz.